Ich bin Timo. Schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du hier bist. Und so ein paar von euch habe ich schon gesehen. Letztes Mal, als ich hier war, das war im Februar, glaube ich, ne? War das im Februar? Valentinstag. Genau. Ach ja, es ging um Liebe, ne? Genau. Ja, ich war im Februar schon mal hier und wir haben uns teilweise gesehen. Aber für die, die mich noch nicht kennen, ich stelle mich eben vor. Ich bin Timo, wie gesagt, bin 32, was sich jetzt kommende Woche ändert. ja, 33. Ich habe studiert am Europäischen Theologischen Seminar und habe jetzt vor 2 Wochen endlich meinen Abschluss bekommen. Jetzt habe ich auch einen Abschluss. Dankeschön, Dankeschön. Genau, das fühlt sich gut an, aber macht eigentlich letzten Endes keinen großen Unterschied. Ich mache gerade ich habe mein Praktikum gemacht in der Salem-Gemeinde, die ist in Mali, vielleicht kennt ihr die, einige von euch. Genau, und da diene ich im Moment und ja, heute bin ich hier, um euch zu dienen an Bord. Und bevor ich anfange, bete ich, okay? Vater, ich danke dir für heute. Danke für diesen Tag. Danke, dass du uns nahe bist und dass du uns immer nah sein wirst. Und Herr, ich vertraue, dass dieses Wort heute von dir kommt, dass es dein Wort ist. Und ich bete, Herr, dass wir alle bereit sind zu empfangen von dir. Amen. Ja, meine Frage an euch. Wie lautet das erste Gebot? Ja, okay. Möchte noch jemand was hinzufügen? Wie bitte? Ja, ich lasse das mal durchgehen. Nein, ich hab es gar nicht so richtig verstanden, wenn ich ehrlich bin. Aber der Vollständigkeit halber lese ich das mal alles vor, was beim ersten Gebot kommt und was vor dem zweiten Gebot sozusagen kommt. Das gehört ja alles dazu irgendwie. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das nur der Vollständigkeit halber. Es geht heute so ein bisschen um das erste Gebot, aber nicht um den ganzen Text. Ich bin der Herr, dein Gott. Wenn wir darüber sprechen, wenn wir darüber eine Predigt hören, dann ist der Kurs meistens in die Richtung, dass es um Gottes absolute Erhabenheit geht. Darum, dass er die höchste Majestät ist. Darum, dass wir keinen anderen Göttern dienen, dass wir uns keine anderen Götter zur Seite stellen, dass wir uns nichts anderes schaffen, was die Stelle Gottes einnimmt. Er allein als höchste Autorität. Er, dem aller Gehorsam zusteht. Das ist normalerweise so die Richtung, in die es geht, wenn es ums erste Gebot geht. Heute möchte ich einen etwas anderen Blickwinkel vorschlagen. Und der hängt in Verbindung mit einer ganz kurzen Passage, die wir häufig überspringen. Bevor ich dahin komme, zweite Frage an euch. So Sachen wie Ergo, Allianz, Hook, Gotha, Zürcher, DEVK, AXA, was ist das? Versicherung, genau, sehr schön. Versicherung. Es geht heute auch nicht wirklich um Versicherung, aber ich möchte trotzdem einen Teil mit einfließen lassen. Versicherungen spielen ja so ein bisschen mit unseren Unsicherheiten, mit unseren Ängsten. Und letzten Endes machen sie damit ihr Geld, oder? Spannenderweise gibt es 2 Sachen, die Versicherungen nicht können. Sie können uns nicht vor Unheil bewahren und sie können uns nicht die Angst davor nehmen. Niemand wird sagen können, ob ich auch wandere durchs finstere Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unheil, denn ich bin versichert. Aber genau dieses trügerische Bild, das wollen diese Profis von der Werbung uns eigentlich vermitteln. Ein sorgloses Leben, Familien, Idylle und alles Mögliche in die Richtung sind Bilder, die uns propagiert werden, wenn es um Versicherungen geht. Gerade vorhin an der Bushaltestelle habe ich gesehen, Provinzial, alle Sicherheit für uns im Norden. Das klingt so gut. Alle Sicherheit für uns, hier im Norden ganz besonders. Und doch ist eigentlich alles, was eine Versicherung tut, gegebenenfalls für Kosten aufzukommen, die durch einen Schaden entstanden sind. Oder durch Krankheit. Oder für Rente. Wobei ich das Gefühl habe, bei Rentenversicherung ist die einzige Versicherung, die ich habe, dass ich keine Rente bekomme. Ihr vielleicht noch, ich nicht mehr. Mal gucken. Also was Versicherungen tun, ist, uns vor finanziellem Ruin zu bewahren. Und das ist ja per se nicht schlecht, oder? Nur ich habe das Gefühl, dass dieser Versicherungswahn, den wir heute haben, also Versicherung hier, Versicherung da, Versicherung dafür, für dies und jenes, irgendwie so ein Zeichen dafür ist, wie orientierungslos wir eigentlich geworden sind. Wie sehr wir so ein bisschen uns verloren haben in Nichtigkeiten und wie sehr irgendwie wir den Blick auf das Wichtige verloren haben. Wir brauchen etwas, was uns Sicherheit und Halt gibt, oder? Heute soll es nicht in erster Linie darum gehen, das erste Gebot so zu verstehen, dass Gott die erste Stelle in unserem Leben gebührt, sondern es soll um das Vertrauen zu Gott gehen. Und das Spannende ist, darüber habt ihr letzte Woche schon gehört. Ich habe am Donnerstag mir mal auf eurer Website die Themen der letzten Predigten angesehen. Da war ich schon längst am Schreiben der Predigt. Und als ich gesehen habe, ja, letzten Sonntag war Vertrauen das Thema, da musste ich erstmal schlucken. Dachte mir, ja toll. Aber Vertrauen ist das Thema und ich vertraue darauf, dass Gott euch was sagen möchte. Ich vertraue darauf, dass diese Predigt die richtige Richtung ist. Ich vertraue einfach darauf, dass das Vertrauen in Gott gerade ein Thema ist, was ihr braucht. Und die Predigt übrigens, ich habe sie mal angehört und ich fand sie sehr erbaulich. Also es war eine sehr schöne Predigt. Gute Aspekte, die wirklich zu mir gesprochen haben. Andere Aspekte als heute kommen. Und man mag meinen so, dass die Bibelstelle im 2. Mose gar nicht so richtig zu Vertrauen passt. Wir denken eigentlich an was anderes, wenn wir über das erste Gebot sprechen. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich die Kurve kriege am Ende. Die 10 Gebote, die verraten ja unglaublich viel über Gott. Die verraten unglaublich viel über seine Beziehung zu uns und über die Beziehung von uns zu unseren Mitmenschen und darüber, wie Gott sich das alles ziemlich wünscht. Und das erste Gebot ist da richtungsweisend. Ohne das erste Gebot sind alle nachfolgenden Gebote so ein bisschen haltlos. Bestenfalls moralische oder ethische Richtlinien, nach denen ein Leben vielleicht besser in der Gemeinschaft geführt werden kann. Das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, gibt die Richtung vor. Hier werden schon mal so ein paar ganz grundlegende Dinge einfach schon mal geklärt. Gott stellt sich vor als derjenige, der das Gesetz gibt. Im Prinzip setzt er seine Unterschrift schon mal über das, was jetzt alles kommt. Dieser Katalog von diesen 10 Geboten. Er verleiht den Worten, die jetzt kommen und die auf den Steintafeln erscheinen werden, höchste Autorität. Ich bin der Herr, dein Gott. Und jetzt kommt die Stelle, die wir meist überspringen. Weißt du noch? Der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Der dich aus der Gefangenschaft geführt hat, in die Freiheit hinein. Und ich glaube, wir überspringen das häufig, weil wir uns gar nicht so richtig mit dieser Ägypten-Sache identifizieren können. Wir haben das manchmal gar nicht so richtig auf dem Schirm. Aber ich habe in den letzten Tagen gemerkt, wie wichtig diese Passage ist. Denn Gott offenbart sich und stellt sich vor als derjenige, der sein Volk aus der Sklaverei befreite. Er offenbart sich als derjenige, der seinem Volk die Freiheit geschenkt hat. Und das ist hier, glaube ich, der entscheidende Punkt. Gott sagt, ich bin der, dem du deine Freiheit zu verdanken hast. Du hast mich erlebt. Du hast erlebt, dass ich Wunder tue. Du hast erlebt, wozu ich in der Lage bin. Du hast erlebt, dass ich Umstände in deinem Leben ändern kann. Dass ich höher stehe als alle Schwierigkeiten und Umstände, die dich gefangen halten können. Ich bin größer als das. Du hast mich erlebt. Du hast erlebt, dass ich das Beste will für mein Volk. Und deswegen darfst du glauben, dass die Dinge und die Gebote, die ich dir jetzt gebe, eben auch dir zum Besten dienen sollen. Gott offenbart sich nicht so, wie wir das tun würden. Mit einem Lebenslauf, einem großen Portfolio von all den Dingen, die wir geleistet haben. Gott zeigt sich nicht als der große Künstler, derjenige, der die Welt geschaffen hat. Hat er. Er hat die Welt geschaffen. Daran zweifeln wir nicht. Egal, wie das gewesen ist, egal in was für einem Zeitraum, wir zweifeln nicht an der Tatsache, dass Gott der Schöpfer ist. Aber das ist in diesem Fall so unwichtig, so unerheblich, auch für das Volk Israel damals. Gott zeigt sich nicht als derjenige, hey, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe die Welt geschaffen, also hör mir zu. Sondern er zeigt sich, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dir Freiheit geschenkt. Ich kenne dich, also hör mir zu. Wo es in anderen Religionen sicherlich auch überall eine Gottheit gibt, denen die Schöpfung der Welt zugeschrieben wird, möchte Gott, der Gott Israels, unser Gott, als ein anderer gekannt werden. Er möchte anders identifiziert werden. Denn wo sonst in der Bibel finden wir Beschreibungen über die Schöpfung, außer in der Schöpfungsgeschichte selbst? Sie wird vielleicht noch erwähnt. Es wird noch erwähnt, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist, aber tiefer geht das nicht mehr, weil es nebensächlich ist, weil es bei Gott um das Persönliche geht. Gott möchte erkannt und gekannt werden als der Gott, der bewusst und aktiv zu seinen Kindern und seinen Geschöpfen eine Beziehung führt. Er möchte gekannt werden als der Gott, der sein Volk in die Freiheit führt. Weißt du noch, wo Gott dich herausgeführt hat? Erinnerst du dich noch so an die Zeit? Erinnerst du dich noch an die Zeit vorher? An dein Ägypten? An deine Sklaverei? An deine Gefangenschaft? Wie hat Gott dir Freiheit geschenkt? Wie hat Gott dich herausgeführt? Ist das nicht die Art und Weise, wie er sich dir offenbart hat? War das nicht die Art und Weise, wie er gezeigt hat, ja, ich bin Gott? Ich bin Gott, ich kann dir Freiheit schenken, ich kann dich da rausführen. Das ist der Moment und das ist die Art und Weise, wie er dir begegnet, wie er sich dir vorgestellt hat. Und so zeigt er sich als derjenige, der es verdient, aber mehr noch, dem wir es eigentlich schuldig sind, dass wir ihm vertrauen. Gerade gestern habe ich seit langem mal wieder mit einer alten Bekannten gesprochen. Auf Facebook, das ist ja, heute spricht man gar nicht mehr miteinander, man schreibt. Man fasst sie auch kurz. Aber sie hat mir geschrieben, dass sie vor 2 Jahren eine Diagnose bekommen hat, Borderline. Und anschließend war sie eine längere Zeit in der Psychiatrie und hat danach vollkommen den Kontakt zu Gemeinde und zu Gott verloren. Und sie erzählte mir, dass sie eine ganze Menge Dinge angestellt hat, dummes Zeug gemacht hat, worauf sie gar nicht so richtig stolz ist. Und dann irgendwann am Tiefpunkt, mitten in der Krise, spürte sie, wie Gottes Hand sie packt und ganz behutsam zurückzieht. Wie Gott sie ganz behutsam wieder zurück zu sich zieht, auf den richtigen Weg. Und jetzt ist so eine Zeit der Wiederherstellung, hat sie mir gesagt, wo sie jetzt die Schritte gehen muss, auf Menschen zu, sich entschuldigen muss und Dinge wieder in Ordnung bringen muss. Aber sie ist zurück auf dem richtigen Weg bei Gott. Gott hat sich ihr gezeigt als derjenige, der sie erneut retten kann, der sie erneut in die Freiheit führen kann. Der Gott, der persönlich ist. Immer wenn Gott sich vorstellt, hat es einen persönlichen Bezug. Ist euch das schon mal aufgefallen? Mir war das auch noch nicht aufgefallen. Aber wenn man wirklich mal guckt, bei Jakob zum Beispiel, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams, der Gott Isaaks. Gott stellt sich vor als derjenige, der schon mit Jakobs Vorfahren eine Beziehung hatte und diese Beziehung jetzt auch zu Jakob haben möchte. Oder später, ich bin der Gott, der dir bei Bethel erschienen ist. Erinnerst du dich noch an mich? Wir haben uns getroffen in Bethel. Wir sind uns schon mal begegnet. Oder bei Mose. Neben all den anderen Dingen, wie Gott Mose erschienen ist, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, der in der Lage ist, deine Krankheit zu heilen. Das kann sehr persönlich sein. Oder beim Volk Israel: Ich bin der Herr, der euch heiligt. Ich bin derjenige, der euch kennt und der euch absondert für mich und der ein Werk in euch begonnen hat und dieses Werk fortsetzt und zu Ende führen wird. Oder gegenüber dem Volk Israel wiederum: Ich bin der Herr, der mitten unter den Israeliten wohnt. Gott stellt sich vor als ein persönlicher Gott, der mit seinem Volk Beziehung hat. Ich wohne unter euch. Hat sich bis heute nicht geändert. Ich bin der Herr, euer Gott. Oder einer der besten Verse finde ich in der ganzen Bibel: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will euch das nicht aufdrücken. Ich will nicht euch sagen: Hier, ich bin Gott, also hört mir zu, sondern seid still und erkennt es. Erkennt es, dass ich Gott bin. Wir neigen dazu, dass wir Sicherheit und Halt und Hilfe finden oder suchen bei allen möglichen Adressen, bei allen möglichen anderen Anlaufpunkten, wie zum Beispiel bei den Versicherungen, die ich eingangs genannt habe. Das ist jetzt vielleicht ein plattes Beispiel, aber es zeigt so ein bisschen, wie es in unserer Gesellschaft so vor sich geht. Ich hatte diese Woche im Laden, ich arbeite in einem Spielzeugladen in der Stadt, da hatte ich eine Kundin und die wollte eine Klingel kaufen für ihren Rollator. Ja, das kommt vor. Und das war ganz witzig, weil die Dame, die war komplett in Orange gekleidet und hatte auch eine orange Mütze. Also dachte ich: Okay, ich suche mir mal eine Klingel aus, die farblich auch zu ihrer Kleidung passt. Das war so eine grüne mit einem orangenen Blümchen in der Mitte. Das hätte wunderbar gepasst. Naja, sie war damit nicht einverstanden. Sie meinte: Nein, diese Klingel gefällt meinem Engel nicht. Und dann habe ich gesehen, die hat in der Hand so ein Pendel. Und hat dann da diese verschiedenen Klingeln abgependelt. Und dann irgendwann meinte sie: Ja, diese Klingel, die mag mein Engel. Und dann hat diese Klingel halt auch gekauft. Ich wusste in dem Moment überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Ich habe einfach nur so still vor mich hin gebetet in diesem Mund. Weißt du, du kannst da nichts machen. Du kannst auch nicht anfangen zu predigen oder sowas, weil Menschen hören in diesem Moment nicht zu. Weil der Engel hat ja gezeigt, was die Richtung ist. Aber stellt euch vor, wenn es um solche Kleinigkeiten geht, schon solche Kleinigkeiten, die Menschen sind irgendwie hilflos ohne Führung und überfordert und suchen sich Rat bei, ja, notfalls eben Übersinnlichem. Wir sehen uns nach Wegweisung. Und meistens ist es in großen und lebensverändernden Fragen. Fragen, die vielleicht den Kurs unseres Lebens komplett verändern. Die uns in eine ganz andere Richtung führen, als wir uns vielleicht gehofft hatten. In diesen Fragen, klar, brauchen wir Wegweisung. Aber manchmal brauchen Leute sogar Wegweisung in kleinen Fragen wie: Welche Fahrradklingel kaufe ich jetzt? Sprüche 29, Vers 18 sagt: Wo keine Offenbarung ist, da wird das Volk wild und wüst. Wohl aber dem, der auf die Weisung achtet. Wo keine Offenbarung ist, wo Gott nicht gekannt wird, wo sein Gesetz nicht offenbart ist, wo er sich selbst nicht offenbaren kann, weil das Volk nicht hört oder nicht sehen will, da wird das Volk wüst und wild und es geht zugrunde. Heißt es in einer anderen Übersetzung: Wo keine Offenbarung ist, geht das Volk zugrunde. Und es sucht sich Hilfe wo auch immer. David hat erkannt, wo Hilfe zu suchen ist. Wir sehen das in ganz vielen verschiedenen Psalmen, dass David weiß, wo er Hilfe findet. Im Psalm 121 zum Beispiel: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das ist so einer der der schönsten Psalmen, wie ich finde. Da ist dann auch gar nicht so die Rede von Schlage die Gottlosen nieder und was David so manchmal für Töne anschlägt, sondern das ist einfach wirklich ein Segenspsalm und ein Psalm, der so die Erkenntnis widerspiegelt, Gott, ich weiß, wer du bist und ich weiß, ich kann mich an dich wenden, wenn ich Hilfe brauche. David hat eine entscheidende Sache verstanden. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Und ich finde das so spannend, wie er beginnt. Denn er sagt, ich hebe meine Augen zu den Bergen. Und einige Deutungen, einige Kommentare schreiben dazu, dass auf den Bergen, auf den Höhen, da waren die Götzenanbetungsstätten, diese heidnischen Tempel und alles Mögliche, wo Leute geopfert haben, wo Leute sich ihre Götter hingestellt haben. Da haben sie dann ihre Kulte gefeiert und ihre Opfer dargebracht. Und David guckt dahin. Er guckt zu den Bergen. Und er sieht, nein, von da kommt meine Hilfe nicht. Meine Hilfe kommt von Gott. Und dann fügt er hinzu, von dem Gott der Himmel und Erde geschaffen hat. David hat Gott als den Gott über Himmel und Erde erkannt. Gott hat sich ihm nicht so vorgestellt, aber David hat es selbst begriffen. Wir sehen das in allen möglichen anderen Psalmen, die davon berichten, wie Gott David begegnet ist und wie David Hilfe gefunden hat oder Vergebung oder was auch immer es gewesen ist. Und David hatte eine ganz besondere Beziehung zu Gott, das wissen wir. Wir lesen das zum Beispiel im Psalm 18. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter. Mein Gott, mein Hort, auf den ich traue. Mein Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz. Ich meine, was ist das für eine Ansammlung von Worten, die einfach komplett ausdrücken, wie sehr David Gott vertraut. Wie sehr David weiß, mit was für einem Gott er es zu tun hat. Dass er sich auf diesen Gott verlassen kann, egal was kommt. Und Gott hat euch als Gemeinde schon lange geführt. Ihr seid schon lange dabei. Und ihr seid durch Höhen und Tiefen gegangen. Und manchmal ist es notwendig, dass wir unseren Blick gemeinsam wieder auf Gott richten. Manchmal ist es notwendig, dass wir den Blick von den Bergen abwenden, zurück auf Gott. Weg von den Dingen, in die wir Hoffnung legten. Weg von Dingen, die vielleicht sogar uns als Gemeinde so wichtig geworden sind, dass irgendwie Gott in den Hintergrund getreten ist. Den Blick auch weg voneinander, wo vielleicht Missgunst oder Argwohn oder schon lange schwelende Streitigkeiten und Konflikte für allen, die es an Bruch gesorgt haben. Den Blick weg von Menschen, in die wir unsere Hoffnung legen. Weg von persönlichen Vorlieben, auch darüber, wie Gemeinde zu sein hat, weil es ja immer so gewesen ist. Weg von all diesen Dingen, zurück auf Gott. Gemeinsam hin zu diesem Gott, der uns doch mal irgendwie alle aus Ägypten geführt hat, der uns aus unserer persönlichen Gefangenschaft geführt hat, hin in Freiheit. Nicht um uns erneut zu knechten, und erneut in Gefangenschaft zu führen, sondern damit wir frei sein können. Gott lehrt sein Volk, ihn zu suchen und auf ihn zu trauen und ihm zu vertrauen. Habt ihr das so erfahren? Habt ihr das so erlebt? Das Volk Israel musste das auf harter Tour erkennen. Das Volk Israel hat erfahren, dass Gott auch geduldig ist. Dass Gott einen sehr langen Atem hat und nicht zögert, sein Volk 40 Jahre durch die Wüste tigern zu lassen, bis sie begreifen, was er meint. In 2. Chroniken 7, Vers 14, da steht, wenn dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Und das sind irgendwie harte Worte, finde ich. Aber klare Worte. Harte Worte, die auch, ja, ich muss zugeben, so ein kleines bisschen aus dem Zusammenhang gerissen sind. Aber harte Worte, die Klarheit zeigen und die anwendbar sind. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Appell. Eine andere Übersetzung schreibt, wenn mein Volk, das meinen Namen trägt, sich demütigt. Wir als Christen tragen Gottes Namen. Und indirekt geben wir uns als solche zu erkennen, die dem Gott nachfolgen, der dieses Werk der Erlösung vollbracht hat. Dieses Werk der Befreiung, dieses Werk der Freisetzung. Diesem Gott folgen wir nach und das bekennen wir, wenn wir uns Christen nennen. Und jetzt liegt es an uns, danach zu leben. Jetzt heißt es zu vertrauen, dass Jesus uns wirklich erlöst hat. Jetzt heißt es zu vertrauen, dass er uns erneut Befreiung schenken kann, dass er, wie es in den Chroniken steht, unser Land heilt. Dass er unsere Gemeinde heilt. Dass er unsere Familien heilt. Unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. All das, was da reinspielt. Und es steht da an dieser Stelle in den Chroniken, dass die Voraussetzung dafür Buße ist. Und dass man sich selbst demütigt und aufeinander zugeht und um Vergebung bittet und Vergebung ausspricht. Und ich finde, das muss man gar nicht unbedingt so geistlich betrachten, sondern das ist einfach auch ein Konzept, was ganz normal zwischenmenschlich gut funktioniert. Und ich weiß, dass es nicht immer leicht ist. Meine Familie geht seit einiger Zeit durch so einen Prozess der Heilung. Und immer wieder blubbern so Sachen hoch, die wirklich nicht schön sind. Und wo Geduld gefragt ist, wo Vergebung gefragt ist, wo man gefordert ist, auch mal irgendwie nachsichtig zu sein und den anderen mal so zu lassen. Ach, das ist so schwierig. Weil wir wissen es ja besser. Wir wollen ja eigentlich dann auch mal wieder so ein bisschen Menschen belehren und naja. Aber es ist manchmal so schwer, diese Schritte zu gehen, die für Heilung notwendig sind. Aber das Thema ist heute Vertrauen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir vertrauen, dass es sich lohnt, diese Schritte zu gehen. Dass wir vertrauen, dass es sich lohnt, Unannehmlichkeiten auf uns zu nehmen. Wenn es doch darum geht, dass Vergebung das Ergebnis ist und dass Neuanfang das Ergebnis ist. Dass Gottes Wirken offenbar wird. Dieses Vertrauen ist doch eigentlich wesentlicher Bestandteil unseres Glaubens, oder? Dieser Glaube auch, der uns rechtfertigt, so wie Abraham geglaubt hat, wie Abraham an Gott geglaubt hat, dieser Glaube hat ihn gerechtfertigt. Und ich glaube, dieser Glaube, der ist leer ohne dieses tiefe Vertrauen in Gott. Das gehört zusammen, das ist untrennbar. Thaddäus von Vitovnica. Ich kenne ihn nicht persönlich. Das war einer der bedeutendsten serbischen geistlichen Leiter des 20. Jahrhunderts. Und der hat mal gesagt, wir haben sehr wenig Glauben an Gott. Sehr wenig Vertrauen. Wenn wir dem Herrn so sehr vertrauen würden, wie wir einem Freund vertrauen, wenn wir ihm etwas bitten, dann würden weder wir als Einzelne noch unser ganzes Land so sehr leiden. Ich glaube, da ist viel Wahrheit drin. Beziehe das auf unser Land im großen Stil. Beziehe das auf unsere Familien im kleinen Stil, im kleinen Rahmen. Auf die Stadt im mittelgroßen Rahmen. Auf die Gemeinde. Wenn wir Gott so vertrauen, wie würde unser Land aussehen? Wie würde unsere Stadt aussehen? Wie würden unsere Gemeinden aussehen? Erinnert ihr euch noch an die Frau, die, wo Jesus gesehen hat, diese Frau hat im Tempel so viel mehr gegeben als alle anderen, obwohl sie halt nur diese zwei Münzen hatte. Und alle anderen kamen da mit ihren, wer weiß wie viel das war, Tausenden, die da schön gegeben haben. Und diese alte, arme Witwe, sagte Jesus, hat so viel mehr gegeben als all die Reichen, weil diese es aus ihrem Überfluss nahm. Wie konnte diese Frau Gott den Rest geben, den Rest von all dem, was sie besaß, das bisschen, was sie noch hatte? Wie war es möglich, dass sie das Gott gibt? Wir sprachen über dieses Thema jetzt vergangenen Freitag in der Jugend in der Salem-Gemeinde. Und wir kamen so zu dem Schluss, dass diese Frau alles geben konnte, weil sie Gott in Armut kennengelernt hat. Sie hat Gott auf eine Art und Weise kennengelernt, wie ein Reicher das niemals könnte. Sie hat Gott kennengelernt als jemanden, der einen nicht fallen lässt, wenn man absolut mittellos ist. Sie hat erlebt, dass Gott sie nicht im Stich lässt. Und dieser Frau war ganz klar vor Augen, wie Gott sie hier offenbart hat, nämlich als ihr Versorger. Und ihr Vertrauen in Gott war unerschütterlich. Das zeigt diese kleine Geste von diesen kleinen Münzen, dieses bisschen Geld, was sie gegeben hat, alles, was sie noch besaß. Und ich bin davon überzeugt, dass sie, obwohl sie arm und alt und verwitwet war, dass sie einen größeren Frieden in ihrer Beziehung zu Gott hatte, als all die Reichen, die auch zum Gottesdienst gingen, die Gott gar nicht so richtig brauchten, materiell gesehen. Was sind die Dinge, wo du vertrauen musst? Wo bist du gefordert? Wo ist dein Vertrauen herausgefordert? Wo ist euer Vertrauen als Gemeinde herausgefordert? Erinnert euch mal daran, wie Gott sich euch offenbart hat, wie ihr Gott wirklich persönlich, aber auch als Gemeinde kennengelernt habt. Und fasst neues Vertrauen. Und ich glaube, wenn wir lernen, neu zu vertrauen und dieses Vertrauen wirklich stark ist, radikal kann man fast sagen, dann fällt es uns leichter, Leid zu akzeptieren und Durststrecken, Wüstenzeiten zu akzeptieren, weil wir wissen, das ist nicht das Ende. Weil wir wissen, unser Gott, der bereitet unsere nächsten Schritte vor. Der bereitet auch den Regen vor, der meine Wüste wieder in etwas Fruchtbares verwandelt. Und wir sind angewiesen auf eine echte und tiefe Beziehung zu Gott. Auf täglicher Ebene. Und wir leben aus dieser Kraft, die wir daraus bekommen. Und letzten Endes führt doch dieses Vertrauen in Gott dazu, dass wir bereit sind, bedingungslos zu gehorchen. Und da werden wir zurück bei den 10 Geboten, wo Gott Gehorsam einfordert. Und dieser Gehorsam, der kann entstehen aus diesem tiefen und echten und unerschütterlichen Vertrauen zu Gott. Und loslassen, was loszulassen ist, und tun, was er sagt, und zu leben, zu lieben, wen er liebt, und zu gehen, wohin er dich schickt. Also, ich weiß nicht, ich habe beim Ausarbeiten dieser Predigt viel gelernt. Und auch mir sind Dinge aufgefallen und aufgegangen, wo ich selbst diese Schritte gehen muss, neu zu vertrauen und mein Vertrauen stärker werden zu lassen. Und ich möchte euch ermutigen, diese Schritte zu gehen und neues Vertrauen zu Gott zu fassen. Amen.